Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Freitagvormittag, die Lebenszeit im Deutschlandfunk, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Haben Sie Angst vor dem Älterwerden? Jeder Zweite bzw. jede Zweite in Deutschland beantwortet diese Frage mit Ja. Und wenn man dann noch nach den konkreten Sorgen fragt, die mit dem Älterwerden verbunden sind, dann geht es sehr schnell darum, zu wenig Geld im Alter zu haben, Angehörige und Freunde durch den Tod zu verlieren. Aber es geht auch um körperliche Einschränkungen, die mit dem Alter verbunden sind, vom Verlust der Mobilität bis zur drohenden Demenz. Alternsforscher sprechen in dem Zusammenhang vom negativen Altersbild, das viele unserer Vorstellungen vom eigenen Altwerden prägt, mit der Folge, dass sich nur jeder Dritte in Deutschland auf sein eigenes Altsein und Altwerden freut. Doch stimmen diese negativen Klischees tatsächlich von der Last des Alters, oder muss man die Vorstellung, und müssen wir alle die Vorstellung, da kommt im Alter was ganz Schreckliches auf uns zu, müssen wir diese Vorstellung revidieren? Wir wollen heute in der Lebenszeit über die positiven Seiten des Älterwerdens reden, ohne die Herausforderungen, die das Alter mit sich bringt, auszublenden. Und da interessiert uns natürlich Ihre Meinung. Welche Einstellung haben Sie zum Älterwerden? Teilen Sie eher die negativen Altersbilder oder setzen Sie dem bewusst auch etwas Positives entgegen? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, zugeschaltet aus Mannheim, ist Professor Hans-Werner Wahl. Herr Wahl, guten Morgen.
Hallo, grüße Sie, guten Morgen.
Direktor des Netzwerkes Alternsforschung an der Uni Heidelberg. In Wien im Studio ist Kurt Langbein. Er ist Filmproduzent, Wissenschaftsjournalist und er hat einen Film gemacht, Herr Langbein, über den wir gerne mit Ihnen heute reden möchten. Der Titel Glücklich altern. Guten Morgen nach Wien.
Guten Morgen.
Und hier im Studio ist Roswitha Söchtig. Sie ist ehemalige Lehrerin, die vor allen Dingen Frau Söchtig aufmerksam gemacht hat durch ihre Aktivitäten. Sie sind nämlich mit dem Fahrrad einmal rund um Australien gefahren. Man muss sagen, 18.000 Kilometer sind das bei 40 Grad Hitze, 50 Grad Hitze. Und wir wollen natürlich auch von Ihnen wissen, macht man sich, wenn man so viel aktiv ist, Sie waren auch schon zweimal in China etc., macht man sich da Gedanken, Sorgen über das Alter, über das Älterwerden? Herzlich willkommen.
Danke. Ja, Sorgen mache ich mir über das Älterwerden überhaupt nicht. Ich gehe von einer Lebensplanung bis 80 aus. Ich bin jetzt 73 und die Projekte schweben also ständig in meinem Kopf, was ich also alles so machen möchte.
Also das heißt, Sie sind praktisch bis 80 ausgebucht. Zumindest was in Ihrer Vorstellung, was die Projekte betrifft.
Ja. Hm. Und ich sage immer zu mir, wenn man fragt, ja, was machst du? Dann sage ich, ich bin Extremaktivistin. Einmal im Bereich Sport und das andere Mal im Bereich Arbeiten und Lernen.
Nun habe ich ja eben gesagt, es gibt so ganz, ganz viele negative Altersbilder, die Sie natürlich auch mitbekommen. Tun Sie die einfach beiseite, so unter Motto positiv verdrängen oder wie gehen Sie damit um?
Nein, also ich gehe da schon positiv mit um, aber ich verdränge sie nicht. Denn als ich um Australien geradelt bin, die Radreise hatte ich schon in China im Kopf. Und zwischenzeitlich stellte man fest, dass ich Blutkrebs habe, eine spezielle Art von Blutkrebs. Natürlich war ich erstmal depressiv und habe mich also tagelang in die Ecke gelegt und nachgedacht, was ich mache. Und dann ist aber mein Aktivitätsradius wieder größer geworden und ich habe mit der Planung um Australien angefangen.
Das heißt, dieser Optimismus, den Sie anscheinend ja haben, Leben lang auch haben, würden Sie sagen, das ist auch das, was Sie immer wieder dazu gebracht hat, aufzustehen, weiterzugehen, muss man eher ersetzen durch weiter zu radeln, also sich aufs Rad zu setzen?
Ja, das kann ich schon sagen. Also wer sitzt, der macht dann gar nichts mehr. Und ich sitze selten. Ich mache immer irgendetwas, entweder ich lerne, das mache ich auch heute noch, ich lese Fachbücher, das mache ich heute auch noch, ja, und ich mache jeden Tag Sport.
Nun machen sich viele, viele Menschen, die auch jünger sind, Gedanken über das Alter, über das Älterwerden. Und es gibt durchaus die Zahl, dass jeder Zweite sich da seine Gedanken macht und sagt, oh, mit dem Alter, da kommt doch bestimmt was Schreckliches auf Sie zu. Wie war es in den früheren Jahren, als Sie noch jung waren? Welches Bild vom Alter hatten Sie da?
Ich hatte immer nur das Bild von der nächsten Wurstscheibe. Also ich habe also nicht geguckt bis 80, sondern ich hatte ja immer irgendwelche Projekte. Sei es, dass ich mein Abitur auf dem Abendgymnasium nachgemacht habe, sei es, dass ich studiert habe und so weiter und so fort. Und somit habe ich immer die nächste Wurstscheibe erst angeguckt. Im Kopf hatte ich natürlich viele Gedanken. Also ich möchte zum Beispiel mal eine weise, würdige, witzige und spritzige alte Dame werden. Ich weiß aber nicht, ob das klappt, aber daran arbeite ich noch.
Okay, also das Ziel ist formuliert, was Sie sich auch noch für die nächsten Jahre vorgenommen haben. Professor Wahl, arbeiten Sie sich auch von Wurstscheibe zu Wurstscheibe vor oder gehen Sie anders ran? Also haben Sie sich sehr früh auch, nicht nur beruflich, sondern auch vielleicht persönlich mit dem Thema Älterwerden und Altwerden auseinandergesetzt?
Ja, also ich denke schon, dass es heute gut ist und das gilt für die Selbstanwendung und auch für junge Menschen, dass wir eben dieses sehr lange Leben relativ stabil eben haben. Das ist historisch vollkommen neu. Das heißt, wir wissen, dass wir mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit dieses lange Leben erhalten. Und damit liegt für mich schon nahe, dass man auch ein bisschen, nicht nur natürlich, ein junger Mensch soll nicht nur über das Älterwerden nachdenken, aber sich ein bisschen damit zu beschäftigen, was mache ich denn nach dem Übergang in die nachberufliche Phase, wie kann ich mein spätes, langes, wir haben es gehört von Frau Seuchtig, auch über Weidestrecken doch relativ gesundes, da gibt es zwar Krankheiten auch, aber die können überstanden werden. Was mache ich denn mit dieser Zeit? Also Vorbereitung, wir sagen auch Antizipation, Vorausschau ist da schon sehr wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den alltäglichen Scheibe für Scheibe. Also beides ist wichtig. Das ist der große Bogen, wo geht's hin und die alltäglichen Aktivitäten.
Herr Wahl, ich verrate jetzt kein Geheimnis. Man findet es unter anderem bei Wikipedia. Sie sind 65. Ja. Da ist natürlich die Frage, wenn man sich beruflich ein Leben lang mit dem Thema älter werden, altern auseinandersetzt, muss man das dann auf der persönlichen Ebene nicht mehr oder nimmt einem der Beruf das letztlich nicht ab?
Also ich denke, das ist wie fast in allen Berufen, dass man, also ich selber wollte nie Alternsforscher werden, in den 80er Jahren hat es gar keine Rolle gespielt, ist aber dann doch durch Begegnungen mit ganz hochwertigen Personen, bei mir war das Herr und Frau Professor Baldes, Frau Professor Ursula Lehr, die mich sozusagen ermutigt haben, überhaupt in diesen Weg zu gehen. Ich habe mir eigentlich damals gesagt, du machst vielleicht ein bisschen altern und dann machst du was richtig Wichtiges, Wissenschaftliches. Das hat sich dann alles geändert. Also ich finde es unglaublich spannend bis heute. Aber auf der anderen Seite, das schützt natürlich nicht davor, dass man selber auch sich weiterentwickelt, älter wird. Ich glaube, das sind grundlegende Dinge. Was ist mir wichtig im Leben? Was kann ich noch hinlegen? Vielleicht habe ich ein paar Privilegien als Professor. Das mag sein, ist bestimmt so. Wie wichtig sind mir auch soziale Begegnungen, Familie? Was will ich noch hinkriegen, was sind die richtigen Ziele? Ich glaube, das sind Fragen, die ich mir stelle, die aber alle älteren Menschen sich in ähnlicher Form stellen.
Wir werden gleich noch ein bisschen auch ausführlicher auch über die Sorgen reden. So ein paar habe ich ja in der Moderation auch schon genannt. Die haben natürlich auch etwas mit körperlichen Verlusten auch zu tun. Sind das dann Sorgen, die Sie persönlich dann beiseite legen können, auch weil Sie da natürlich auch sehr, sehr viel Wissen haben? Oder sind es auch Sorgen, die Sie haben, so wie wir alle sie haben, wenn wir ans Älterwerden denken? Und da ist vielleicht dann auch das ein oder andere Klischee auch bei dem Experten mit dabei.
Also wir sind alle nicht gefeit vor Klischees und ich selber ertappe mich, ich oute mich hier als jemand, der auch immer wieder mal negative Altersstereotype, man steht vom Bankautomaten, eine ältere Dame, älterer Herr steht vor einem, ich sage, ich muss aber jetzt schnell zum Sender und fühle mich ungeduldig, bewerte jemand vielleicht auch negativ, das passiert uns allen. Aber wichtig ist, glaube ich, für mich schon, und das ist ein Punkt, den ich jetzt als Wissenschaftler und als Mensch machen will, dass wir mittlerweile so viele Befunde haben, auch aus längsschnittlichen Daten, also sehr lange laufenden Studien, dass Altern heute eben, das haben wir auch schon gehört, sehr viele Chancen hat. Ich nenne nur mal einige, die noch nicht so, glaube ich, in der Öffentlichkeit angekommen sind. Wir haben heute die geistige Leistungsfähigkeit bei einer älteren Generation, die wir historisch noch nie hatten. Wir haben die relativ gesündeste Generation, die wir historisch noch nie hatten. Wir haben die Generation, die auch ihr Altern positiv sieht. Das hatten wir auch noch nie. Wir haben eine Generation, die neu lernt, die sich engagiert, auch im freiwilligen Bereich, die neue Wohnformen sucht und so weiter. Also das sind schon ganz, ganz gewichtige positive Seiten, die auch physisch sehr aktiv sind und das wiederum auch dazu führt, dass man seine Gesundheit länger erhält. Also das sage ich mir natürlich auch ein bisschen und gleichzeitig weiß ich, es gibt auch große Risiken und auf die muss man sich vielleicht oder kann man sich ein bisschen vorbereiten, aber die kommen in der Tendenz statistisch gesehen heute eher jenseits von 80 Jahren.
Herr Langbein, Filmproduzent mit vielen, vielen unterschiedlichen Projekten auch. Das kann man auch auf Ihrer Internetseite nochmal auch sehr, sehr, sehr gut nachlesen. Gehören Sie eher zu denen wie Frau Söchtig, die sagt, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit, jetzt auch mit 65 mich mit dem Thema Älterwerden auseinanderzusetzen? Oder ist es schon so, dass Sie das auch ein bisschen begleitet?
Ja, es begleitet mich natürlich persönlich auch. Ich bin auch 65 und habe aber ein riesiges Privileg, nämlich einen Beruf als Hobby oder mein Hobby als Beruf. Und ich kann das einfach weitermachen, auch wenn ich jetzt schon Rentner bin und zwar unbeschränkt weitermachen. Das ist ein Privileg, das ich allen Menschen eigentlich wünschen würde, weil ich glaube, dass wir sehr achtlos mit der Erfahrung der älteren Menschen umgehen im Berufsleben. Und das ist dann auch schon ein Punkt, der uns vielleicht von anderen Ländern wie Skandinavien oder so unterscheidet. Aber mich persönlich beschäftigt natürlich auch, wenn es zwickt oder wenn ich merke, wie meine Beweglichkeit doch geringer wird. Und das Altern ist nicht nur ein glücklicher Prozess, aber es ist ein sehr schöner Prozess.
Nun ist der Vorteil von Journalisten und auch von Filmproduzenten, dass wir ein Leben lang lernen dürfen. Sie haben sich für diesen Film entschieden, ich glaube im Jahr 2017, Glücklich altern. Mhm. Ging es da auch um so ein Lernprojekt für Sie selber, für Sie persönlich?
Ja, ich beschäftige mich schon seit einigen, ja fast schon Jahrzehnten mit den Bedingungen, die uns länger gesund erhalten und die uns auch länger glücklich erhalten. Und da gehört eben Gemeinschaftlichkeit, es ist eh schon erwähnt worden, Engagement, freiwilliges Engagement in Gemeinschaftlichkeit genauso dazu wie eben Arbeitsbedingungen, die es erlauben, länger vernünftig zu arbeiten. Da hat unsere Gesellschaft sicher noch dazu zu lernen. Und das mache ich aus eigenem Antrieb, für mich natürlich genauso wie für die Gesellschaft.
Frau Söchtig, was sind denn aus Ihrer Sicht die absolut positiven Seiten des Alters? Wenn man solche Projekte macht, wie Sie vermutlich machen, geht es erstmal darum, überhaupt Zeit zu haben. Das scheint ja besonders wichtig zu sein.
Ja, also die Zeit ist das eine. Das andere ist, dass ich also finanziell für Braunschweig abgesichert bin.
Sie leben in Braunschweig, muss man dazu sagen?
Ja. Und naja, für meine Reisen muss ich halt weiterhin arbeiten. Da suche ich eine Lehrstelle im Bereich Büromanagement oder also Reno-Fachgehilfin. Falls das aber nicht klappt, dann sehe ich zu, dass ich die externen Prüfung im Büromanagement machen kann, weil ich habe 9 Abschlüsse. Und eines meiner Lebenssachen ist Arbeiten und Lernen. Und wenn man jetzt 9 Finger an eine Tischkante legt, das sieht sehr schrecklich aus. Da muss der 10. Finger auch noch hoch. Das heißt also, das sind so meine Gedanken, die ich so habe. Und das Abgesichertsein mit einer kleinen Rente, sage ich mal, ist ganz gut.
Weil ich denke, es wird ja viele geben, Frau Söchtig, die werden sagen, naja, also so einmal Australien und einmal drumherum mit dem Fahrrad, das kann man sich ja nur leisten, wenn man ein bisschen was auf der hohen Kante hat. Aber Sie haben diese Projekte durchgeführt mit relativ wenig Geld, mit wenig Geld. Wie haben Sie es geschafft?
Naja, ich habe also dadurch, dass ich meine Projekte also lang plane, habe ich also schon immer angespart. Und jetzt spare ich auch wieder an, das muss ich einfach, weil von meiner Rente, ich lebe in, ich sage immer, privilegierter Armut, ich kann tun und lassen, was ich möchte, aber wenn ich eben große Projekte habe, auf Expedition gehe, dafür brauche ich halt Geld.
Wir wollen diese Sendung Lebenszeit natürlich auch nutzen, um Ihre Erfahrungen auch kennenzulernen mit dem Älterwerden, auch Ihre Einstellung kennenzulernen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und bei unserem Hörerteam angerufen hat Inge Traut-Meyer. Frau Meyer, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Hallo, ich lese 81 Jahre jung.
Ja.
Wie würden Sie das Alter und die Zeit als Rentnerin, als älterer Mensch bezeichnen? Schwierige Zeit, sehr gute Zeit?
Ja, ich sehe das Leben sowieso positiv an und habe auch diese Zeit positiv gestaltet, indem ich nicht einfach aufgehört habe zu arbeiten, sondern hier und da noch ausgeholfen habe. Dann Gitarre, irgendein Musikinstrument wollte ich während meiner ganzen Lebenszeit lernen, habe dann mit 70 Gitarrenunterricht genommen und habe allerdings auch seit 50 Jahren treibe ich Sport, Gymnastik und fahre Rad und bin Ski gelaufen, bewege mich also immer, habe dann ein Ehrenamt übernommen in Literatur. Das war eine Aufgabe, die mich sehr erfüllt habe. Literatur wäre mein Studienfach gewesen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Sie sehen, 81, Jahrgang 38, da war das Leben nicht immer ganz einfach.
Ich kenne Sie ja jetzt nicht, Frau Meier, aber das von Ihrer Stimme her würde man Sie, weiß ich nicht, für Mitte 30 oder sowas halten. Also das heißt, Sie haben noch eine wirklich sehr, sehr junge Stimme. Würden Sie sagen, dieses Aktivsein, dieses Arbeiten, dieses Bereitsein zu lernen, das ist letztlich, was nennen wir es, den Königsweg, aber das ist auf jeden Fall das Erfolgsrezept, Ihr Erfolgsrezept, warum Sie sagen, für mich ist das Älterwerden eine sehr positive Erfahrung?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin also noch weitergegangen. Ich habe mit 77 bin ich in einen Chor eingetreten und mit 78 in eine Line-Dance-Gruppe. Und die Line-Dancer, die sehen mich natürlich als großes Vorbild, dass ich da so wirklich mitmachen kann, sei es mit der Kopfarbeit. Denn beim Line Dance muss man ja die Schrittfolgen kennen und einprogrammieren in seinem Kopf. Und die Bewegung ist natürlich auch sehr aktiv.
Also viele, viele unterschiedliche Dinge, die Sie machen. Und ich vermute mal, Professor Wall, von dem, was wir gerade von Frau Meier gehört haben, da ist einiges schon von dem dabei, wo Sie auch als Alternsforscher sagen, das ist der richtige Weg, um zufrieden und auch vielleicht mit Glücksgefühlen älter und alt zu werden.
Ja, das würde ich natürlich auf jeden Fall bestätigen. Ich fand das, was wir von Frau Meier gehört haben, fast schon so ein bisschen lehrbuchreif im Sinne. Das sind die Punkte, die wir auch machen würden. Wobei es mir nochmal wichtig ist, so ein bisschen jetzt reflektierend über Forschungsbefunde, die wir am Beispiel von Frau Meier gesehen haben. Wir haben mittlerweile wirklich die allerbesten und vor allem auch Längsschnittdaten. Das heißt, wir wissen, da gibt es auch kausale Zusammenhänge, die uns eben sagen, wenn wir aktiv bleiben, so wie Frau Meier das beschrieben hat. Es gibt, da möge der eine oder andere Hörerinnen auch schmunzeln, es gibt auch Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, im Chor singen ist tatsächlich geistige Leistung erhaltend. Also das ist eine schöne gemeinsame soziale, aber eben auch geistige Tätigkeit, die tatsächlich auch trainiert. Also das ist mittlerweile sozusagen auch nachgewiesen. Dieses Tanzen, da gibt es auch mittlerweile sehr schöne Befunde, ist eine ganz wichtige, wir sagen eine Dual Task, eine zweifache Aufgabe. Also auf der einen Seite muss man kognitiv wissen, wie die Schritte gehen. Andererseits muss man sie motorisch umsetzen. Das stützt sich gegenseitig. Und wir wissen, dass dieses Training von Dual Tasks, von Zweifachaufgaben, dass das eine der ganz, ganz wesentlichen Möglichkeiten ist im natürlichen Alltag. Das kann man auch im Labor machen, aber machen viele eben auch im Alltag, was geistige Leistung und motorische Fähigkeiten eben auch erhält. Was ich auch noch sagen will und fand das sehr, sehr wichtig auch von Frau Meier, es ist aber auch nicht nur die körperliche Aktivität, das hat ja auch schon Herr Langwein gesagt, es ist das soziale Eingebundensein und es sind eben auch die Einstellungen zum Älterwerden. Da haben wir viel dazu gearbeitet, haben immer wieder gesehen, Personen, die eben, denen es gelingt, eine positive Einstellung zum Älterwerden wirklich auch ehrlich vor sich selber sozusagen zu inszenieren, umzusetzen, dass die auch langfristig gesünder sind, zufriedener sind, mehr in Vorsorge auch investieren. Und das alles ist natürlich gesund und wohlbefindenserhaltend. Also insofern, das ist genau der Weg, den man gehen sollte, sage ich jetzt mal. Das sind Wertungen natürlich. um eine möglichst hohe Kompetenz zu erhalten. Und wir wissen als letztes auch,
wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Bewahren Sie sich das letzte Mal auf den Nachrichten. Nehmen wir das als erstes dann auch mit hinein. Genau. Wir reden heute über die positiven Seiten des Älterwerdens, ohne natürlich all die Herausforderungen, die damit verbunden sind, nicht aus dem Blick zu verlieren. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitreden wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Zweite halbe Stunde der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Welche Einstellungen haben Sie zum Älterwerden? Teilen Sie die negativen Altersbilder oder setzen Sie dem bewusst etwas Positives entgegen? Wir reden heute über die schönen, über die positiven Seiten des Älterwerdens. Und ich habe es vor den Nachrichten gesagt, natürlich ohne die negativen Seiten, auch die herausfordernden Seiten ganz aus dem Blick zu verlieren. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Roswitha Söchtig, glückliche Aktivrentnerin, nennen wir sie heute auf jeden Fall. Denn, Frau Söchtig, Sie haben es schon erzählt in dieser Sendung, Sie sind in vielen, vielen Bereichen aktiv, aber besonders natürlich auch für ein breiteres Publikum dadurch auch bekannt geworden, dass Sie mit dem Fahrrad international unterwegs sind, zuletzt einmal rund um Australien mit dem Rad gefahren sind, Strecken bis zu 150 Kilometer pro Tag auch mit 73 Jahren auch zurückgelegt haben. Kurt Langbein ist unser Gast heute. Er ist Filmproduzent und Wissenschaftsjournalist in Österreich, in Wien. Er hat einen Film gemacht zum Thema glücklich altern. Und Professor Hans-Werner Wahl, Psychologe, Direktor des Netzwerkes Alternsforschung der Universität Heidelberg. Professor Wahl, nun habe ich Ihnen vor den Nachrichten das Wort abschneiden müssen, leider. Aber ich glaube, Sie wollten noch eins hinzufügen, was wir jetzt gerne tun können. Das, was ich zum Schluss noch in Erinnerung habe, das war, dass Sie die Einstellung zum Älterwerden auch angesprochen haben. Und dann kam noch ein entscheidender Punkt.
Genau, der entscheidende Punkt. Kommt gleich. Ich will vorher sagen, bitte, ich will hier nicht das Klischee der Professorin, die zu lange reden, deshalb, ich werde mich ein bisschen kürzer fassen jetzt. Aber wunderbar, hier sich auszutauschen. Ich wollte noch sagen, dass all diese Aktivitäten, die wir beschrieben haben, von Frau Meyer auch gehört haben, statistisch gesehen auch das Demenzrisiko senken. Also wir haben hier auch vielleicht kein mächtiges Werkzeug, aber doch auch eine lebensstilorientierte Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass wir später eben auch dement, also eine sehr schwere kognitive Störung erfahren, reduzieren. Und ich denke, das sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, dass wir hier auch das späte Leben ein bisschen mitgestalten können durch frühe Aktivität und positive Einstellungen zum Älterwerden.
Frau Söchtig, diese Einstellung zum Älterwerden, würden Sie auch sagen, die ist entscheidend und an der Schraube kann jeder Einzelne von uns auch selber drehen?
Ja, natürlich, jeder kann da dran drehen. Es muss nicht jeder auf den Everest steigen. Reinhold Messner hat mal in Braunschweig gesagt, wenn es der Everest nicht ist, kann man auf den Nussberg steigen, der ist 78 Meter hoch. Oder aber man lernt Sprachen und die Idee mit dem Chor. Ich singe auch im Chor, ich singe schlecht, aber ich singe und es macht mir Spaß. Und dementsprechend kann man vieles im Alter tun, um aktiv zu bleiben und auch seinen Geist zu fordern.
Herr Langbein, Sie haben für Ihren Film viele getroffen, mit vielen geredet, nicht nur in Deutschland, in Österreich, Sie waren auch unter anderem in Skandinavien unterwegs. Die Einstellung, die, sage ich jetzt mal, positive Einstellung zum Älterwerden, zum Altwerden, ist es entscheidend, wenn man dann auch diesem Lebensabschnitt auch etwas Positives abgewinnen kann, wenn man Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit für sich finden kann?
Ja, natürlich. Ehrenamtliche Tätigkeit kommt dann auch noch dazu. Das hat die Frau Meyer auch erwähnt. Da gibt es ja auch Untersuchungen, dass das tatsächlich auch die Gesundheit länger erhält und nicht nur gesellschaftlich höchst nützlich ist. Aber ich würde schon auch meinen, dass es nicht nur auf den Einzelnen ankommt. Das ist natürlich total spannend und wichtig, sondern auch davon abhängt, wie die Gesellschaft mit dem Alter umgeht. Und da sind in Deutschland und Österreich doch noch einige Fragen offen. Nämlich bei uns wird immer noch vom der Last der Alten, von der Überalterung geredet. In Skandinavien ist das schon wesentlich freundlicher. Dort dürfen die Leute auch wesentlich länger arbeiten, regulär. Allerdings wird dann auch die Arbeit anders organisiert, nämlich mit viel mehr Freiräumen, Freizeit, mit der Möglichkeit, Sport während der Arbeitszeit zu betreiben, etc. etc. Das heißt, es hängt auch sehr vom Zugang der Gesellschaft zu dem glücklichen Zustand ab, dass wir alle allmählich älter werden. Und diese Defizite sieht man bei uns auch. daran, dass die gesunden Lebensjahre zwar insgesamt überall schneller noch zunehmen als die Lebensjahre insgesamt. Das heißt, wir werden nicht nur älter, sondern wir werden auch gesünder. Aber Deutschland und Österreich hinkt da um 5 bis 8 Jahre nach im Vergleich zu Skandinavien. Und da wäre schon noch zu hinterfragen, woran das liegt.
Professor Wahl, vielleicht nächste Frage geht an Sie als Wissenschaftler, aber auch an Sie als Mann. Mhm. Uns hat eine Hörerin aus der Schweiz geschrieben, ich denke, dass Frauen das Altern eher annehmen können als Männer. Ist da was dran? Tun sich Männer da schwerer mit? Oder ist es vielleicht umgekehrt der Fall, dass Frauen sich eher schwerer damit tun? Oder spielen die Geschlechter überhaupt keine Rolle?
Ja, das ist eine wichtige und spannende Frage natürlich, die man sich auch, wenn man selber Mann ist, natürlich auch stellt, die ich mir auch in Vorlesungen stelle, wenn man sehr viele weibliche Studierende hatte beispielsweise. Da ist was dran. Insgesamt kann man sagen, die Geschlechtsunterschiede beim Älterwerden sind nicht gravierend in den psychologischen Bereichen wie Persönlichkeit, wie geistige Leistung beispielsweise. Also es gibt zum Beispiel Hinweise, dass Frauen sich ein bisschen schwerer tun mit dem räumlichen Denken. Das sind Männer besser. Andererseits sind Frauen wieder in der Verbalität, also in Sprachkompetenzen besser. Also ist alles mehr oder weniger ausgewogen. Trotzdem muss man sagen, es gibt Unterschiede. Welche Unterschiede haben wir? Ich will einen mal machen, der mir als jungen Doktorand auch gar nicht so bewusst war, aber immer bewusster wird jetzt. Frauen sind quasi dazu verdammt, in Anführungszeichen, mit ganz höherer Wahrscheinlichkeit alleine zu sterben beispielsweise. Also weil wir Männer haben das Privileg, dass wir meistens noch unsere geliebte Person haben, wenn wir eine Beziehung eingegangen sind, die uns begleitet. Frauen müssen in der Regel Abschied nehmen, haben zwar hoffentlich einen familiären Kreis, soziale Netzwerke.
Weil sie statistisch deutlich älter werden,
ist der Effekt wirklich sehr stark. Also Frauen über 70 sind zu etwa 60% schon verwitwet. Bei Männern ist es anders und deshalb sind sie viel häufiger auch verheiratet. Von daher ist das schon ein Punkt, den man machen muss. Und dann wissen wir ja auch, dass, das ist jetzt sozusagen die andere Seite, dass Frauen, ich glaube, das gilt auch für Österreich, obwohl Österreich ein bisschen, glaube ich, sogar in Teilen bessere Versorgung hat als Deutschland in bestimmten Bereichen der Berentung. Aber insgesamt haben Frauen natürlich ein sehr viel höheres Risiko, auch Armut spät im Leben. Ja. Ich bin jetzt Psychologe, das ist sozusagen, könnte man sagen, das interessiert mich vielleicht nicht, was natürlich nicht stimmt, weil das ein ganz gewichtiger Faktor für Lebensqualität ist. Das sind vor allem Frauen, die dieses Schicksal einer relativen Armut erfahren. Auf der anderen Seite, letzter Punkt, haben wir in unseren Studien aber auch immer wieder gefunden, dass Männer zum Beispiel, hochaltrige Männer und vor allem wir, die gebildeten Männer, sich sehr viel schwerer tun, Ziele aufzugeben, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, Dinge, die nicht mehr gehen, auch dann anzunehmen. Da tun sich Frauen insgesamt sehr viel leichter, regulieren ihre Ziele runter, sind dann auch zufriedener, sind auch besser im Ausbilden von sozialen Netzwerken. Also insofern, es gleicht sich irgendwo aus, aber Frauen haben auch schon einige gewichtige Vorteile, aber auch Nachteile.
Ich nehme unseren nächsten Hörer mit in die Runde hinein, Herr Baumann aus Hamburg. Herr Baumann, guten Morgen.
Ja, derzeit aus Hamburg. Ich bin gerade hier zu Besuch bei meiner vor 35 Jahren geschiedenen Frau. Also getrennt, aber zusammen. Ich bin übermorgen 80 und für mich gibt es nur eine Idee. Das Glas ist halb voll. Und damit bewältigen Sie eine ganze Menge. Und ich begann das Gespräch mit Ihrer Zentrale, dass ich sagte, ich wundere mich immer, dass in meiner Altersklasse so wenige Leute, die doch so viel Zeit haben, egal wie hoch die Rente ist, nicht an der Universität zu sehen sind. Ich mache an der einen Universität die eine Sprache, an der anderen Universität in Berlin, wo ich üblicherweise wohne, bin ich jetzt zum dritten Mal der Einzige, der Allereinzige im Seminar gewesen.
Herr Baumann, nun könnte man ja denken, mein Gott, lohnt sich das denn überhaupt noch, Sprachen zu lernen oder andere Dinge zu lernen? Warum lohnt es sich für Sie? Warum sagen Sie, das ist mir absolut wichtig, dass ich vom Kopf her immer wieder neue Dinge auch dazu lerne?
Nehmen wir die eine Sprache. Also ich sehe bis auf die Sendung vor Costa überhaupt keine deutsche Sendung. Meine Nachrichten beziehe ich über den flämischen Rundfunk beziehungsweise über den niederländischen Rundfunk. Das heißt, ich tue was für meine Sprache, die ich vor 50 Jahren zwangsweise, weil ich dort ein internationales Ausbildungsjahr hatte in den Niederlanden, erlernen musste und erlernt habe und jetzt mit Spaß noch betreibe. Also es ist doch ganz wichtig, das wissen wir. Die grauen Zellen müssen bewegt werden, egal was wir machen. Ob wir irgendwo an einem Motor herumarbeiten, ich nehme bewusst jetzt also das handwerkliche Gegenbild, oder ob wir ein Buch lesen und versuchen, da Teile davon umzusetzen oder zu kritisieren oder. Solange wir uns nicht bewegen, körperlich kommt ja noch hinzu, solange wir uns nicht bewegen, geistig, behindern wir uns schon. Und dann die körperliche Bewegung. Ich kann nicht mehr so gut laufen nach einem Oberschenkelhalsbruch, unwichtig, aber ich kann noch Radfahren. Und meine tägliche Strecke ist irgendwie 8 Kilometer. Neben der Straßenbahn, die in Berlin mich auch spazieren fährt mit meinem Fahrrad. Also, es liegt an uns selbst.
Also sehr viel Lebensaktivität, Herr Baumann. Herzlichen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Und vor allen Dingen in 2 Tagen einen tollen 80. Geburtstag wünschen wir Ihnen. Alles Gute.
Morgen ist metaphorisch.
Okay, alles Gute. Frau Söchtig, wir haben es gerade gehört, die grauen Zellen, die müssen, so sage ich jetzt mal mit meinen Worten, die müssen aktiv gehalten werden. Das kann Sprachenlernen sein, das kann auch was anderes sein. Würden Sie das voll unterschreiben? Stimmt das?
Sofort. Deshalb lerne ich ja auch permanent. Also ich habe schon, bevor ich in die Schule gekommen bin, konnte ich schon ganz viele Sachen. Ich konnte schon rechnen, ich konnte nicht schreiben, aber ich konnte ganz viele Sachen. Und das habe ich immer fortgesetzt. Und ich muss sagen, da können wir Alten in Häkchen auch ein gutes Vorbild für Jüngere sein.
Nun tauchte eben noch das Stichwort auf, dass man auch natürlich auch mit dem Älterwerden annehmen muss, dass manche Dinge dann nicht mehr so gut gehen. Wir haben es auch gerade bei Herrn Baumann gehört, das Laufen geht nicht mehr, also steigt mal aufs Fahrrad um. Wie schwer tun Sie sich denn damit, dass manche Dinge dann vielleicht doch nicht mehr so gut gehen wie mit Mitte 50 zum Beispiel?
Ja, ich kann sagen, also beim Joggen auf dem Brocken, was ich unter normalen Umständen einmal in der Woche mache, bin ich schon erheblich langsamer geworden. Früher schaffte ich also die mehr als 7 Kilometer in 55 Minuten oder 50 Minuten. Heute brauche ich schon 1 Stunde 10. Ich sehe schon, dass nicht alles funktioniert. Aber mein Skelettsystem ist eh nicht komplett, weil ich ganz viele Brüche hatte, auch im Rollstuhl gesessen habe, aber mich immer wieder aufgerappelt habe. Und die Sachen eben mache. Ich laufe halt nicht mehr so viel. Ich fahre mehr Rad, mache Gymnastik und solche Sachen.
Vielleicht nehmen wir erstmal, Herr Baumann, herzlichen Dank nochmal für Ihren Anruf. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Mails kurz hinzu, bevor wir dann zu unserem nächsten Hörer auch gehen. Ein Stichwort ist gefallen und vielleicht, Herr Langbein, können Sie zunächst was dazu sagen, auch mit den Erfahrungen, die Sie gesammelt haben. Meine Altersvorstellungen sind im Wesentlichen geprägt davon, wie ich im Alter abgesichert bin. Also welche Rolle spielt das Finanzielle? Viele, viele sind von Altersarmut betroffen. Wir haben letztens noch gelesen, was so der Rentendurchschnitt in Deutschland ist. Und das ist schon dann auch für viele, viele eine Herausforderung. Also spielt das Geld schon eine große Rolle, bezogen auf die Frage, ob man glücklich, ob man positiv altert?
Ohne Zweifel. Und die Altersarmut ist weiblich. Das hat der Herr Professor ohnehin schon auch erwähnt. Mhm. Da gibt es doch sehr, sehr viele Menschen, vor allem eben Frauen, die im Alter nicht in ihrer Existenz abgesichert sind und dann natürlich wesentlich weniger Möglichkeiten haben als wir alle, die wir hier uns jetzt vor dem Mikrofon bewegen. Da ist viel zu tun, aber es geht auch um die gesellschaftliche Möglichkeit, auch an der Erwerbsarbeit teilzunehmen. Und die ist ja auch sehr eingeschränkt, dass wenn man, sobald man eine kleinere Behinderung hat oder sobald man in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist oder zum Beispiel chronisch krank geworden ist, wird man ja aus dem Erwerbsprozess relativ gnadenlos rausgeschmissen. Und das macht dann auch die Altersarmut zum Teil mit, aber es macht vor allem auch etwas, nämlich das Selbstwertgefühl der Menschen wird eingeschränkt und die sind dann nicht die glücklichen Alten, sondern das sind die, die wir leider zu wenig sehen, die unter dem Alter und den negativen Erscheinungen des Alters zu leiden haben.
Professor Wahl, wir haben auch 1-2 Mails, die tatsächlich auch eher das Negative nochmal hervorholen. Und das soll ja heute auch in der Sendung nicht fehlen. Also hier hat ein Hörer geschrieben, der hat geschrieben, Alter, alt sein ist, Pünktchen. Und er erzählt davon, dass seine Frau mit 77 früh verstorben ist, dass er selber auch an Krebs leidet. Und das mündet in dem Satz, die Mail, die in der Sendung vorgeführten Beispiele mit Australien, Radrundfahrt und so weiter, verwischen nur die schreckliche Wirklichkeit der Masse der alten Menschen. Menschen. Mhm. Also lebt die in Anführungszeichen Masse der alten Leute anders als das, was wir hier heute bisher dargestellt haben?
Also dazu ein ganz klares Nein. Ich denke, vieles von dem, was wir heute gesagt haben, betrifft etwa, legen Sie mich da nicht auf die Kommastelle fest, betrifft etwa 70% der über 65-Jährigen, aber nicht 100%. Aber es ist die Mehrheit auf jeden Fall. Das wissen wir relativ eindeutig. Trotzdem sollten wir diese Stimmen alle ernst nehmen, weil eines ist jetzt noch nicht gesagt worden, aber ich will es nochmal sehr stark machen. Alte Menschen, das gilt für Österreich, das gilt für Deutschland, das gilt für Skandinavien, USA, alle haben das gefunden, sind die unterschiedlichste Gruppe überhaupt in unserer Gesellschaft. Also die Bedürfnisse, die Gesundheit, die geistige Leistung, das, was man will, das, was man noch hinlegen will, ist unglaublich unterschiedlich. Und da will ich auch noch mal eine kleine Lanze, ein bisschen Wasser in den Wein hier. Ich sage manchmal, wenn ich jemand frage, liebe Frau Schmidt, wollen Sie in meinen Studien mitmachen? Fände ich klasse. Und die Frau Schmidt sagt, Herr Wahl, gucken Sie hier in meinen Terminkalender. Ist alles voll die nächsten 4 Wochen. Dann muss ich manchmal auch ein bisschen eine kleine innere Träne loswerden, weil ich denke, vielleicht ist es auch nicht nur gut, dass man sein Älterwerden mit Aktivitäten zupflastert. Ich denke, das wird Frau Seuchtig sicherlich auch so machen beispielsweise, sondern sich auch Zeit gibt des Innehaltens, des über das Leben Nachdenkens und des Genießens auch von Inaktivität. Also wir sollten hier nicht einem falschen Aktivismus auch verfallen. Das will ich hier auch nochmal stark machen.
Ja, ich kann darauf nur sagen, also inaktiv ist man sehr, sehr oft, dass man also irgendwo mal sich einfach ein bisschen Ruhe gönnt. Mhm. Meine Ruhe nehme ich dann mal bei der Gartenarbeit oder aber, dass ich mal einen kleinen Spaziergang mache. Oh, aber was ich immer mache, ist denken.
Ja. Wir gehen mal weiter zu unserem nächsten Hörer, Wilfried Limberg aus Berlin. Ich grüße Sie, Herr Limberg.
Guten Tag.
Hallo, erzählen Sie uns, wie gehen Sie mit dem Älterwerden um? Ich darf sagen, hier steht es auch 76 Jahre alt.
Ja, ich raffe mich kurz. Meine Frau ist vor 15 Jahren an Krebs verstorben. Seitdem bin ich alleine und ich habe sehr schnell nach dem Tod meiner Frau reflektiert, was tun. Ich bin in meiner etwas zu teuren, aber großen Wohnung geblieben, indem ich also durchgesetzt habe, per Gericht sogar, dass ich untervermieten darf, meine 100 Quadratmeter Wohnung. Das tue ich auch und das hilft mir finanziell, weil das Verhältnis Miete zu Rente ist total Mist. Also ich habe Gesellschaft hier zu Hause, weil der Untermieter oder die Untermieterin, die bringen ja auch Freunde mit, sodass hier was los ist. Und die fragen mich auch als Zeitzeugen, als alter Mann, wie war das damals zum Beispiel unter Konrad Adenauer oder unter Walter Ulbricht? Das frischt auf. Also ich frische mich ein wenig also finanziell auf und vor allem aber geistig auf. Und das tut mir seitdem gut, sodass ich gar nicht darüber nachdenke, dass ich schon 76 bin und ich gehe einmal in die Woche in ein wissenschaftliches Geschichtskolloquium, das ist die Theorie, und dann habe ich voriges Jahr in der Handwerkskammer Berlin den Beruf Restaurator im Handwerk gelernt, den ich umsetze in der Flüchtlingsausbildung jetzt. Ich wollte das nur als Tipp weitergeben. Tun, tun und tun und nochmals tun. Und ich sehe das in den großen Wohnungen hier mitten in der Stadt und auch vor allem in den Vororten. Viel zu viel altgeborene Menschen leben auf viel zu viel Quadratmeter. Mhm. Was soll das Ganze?
Und diese Idee, Herr Limberg, zu sagen, Studentin, Student, lebt bei mir mit. Eventuell, wenn man dann wirklich auch älter ist und Unterstützung braucht, vielleicht auch ein bisschen unterstützend auch. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte. Ich möchte diese Idee, Herr Limberg, jung, alt, gerne weitergeben an Kurt Langbein, denn ich erinnere mich auch in Ihrem Film geht es um Wohnprojekte gegen Einsamkeit im Alter, wo es gerade darum geht, auch die Generationen, jung und alt, miteinander in Kontakt zu bringen.
Ja, das ist eine wunderbare Entwicklung und die ist wirklich breit. Es gibt hunderte mittlerweile mehr Generationen Hausprojekte und Wohnprojekte. Gott sei Dank auch im urbanen Bereich, in den Ballungsgebieten und nicht nur draußen, irgendwo auf dem Land, wo das halt leichter anzusetzen ist zunächst einmal. Und das macht natürlich Mut und das gibt Sinn, weil dann eben die Generationen, so wie es der Herr am Telefon vorher erwähnt hat, auch miteinander in einem engen Austausch bleiben. Das hilft beiden, weil die Erfahrung der älteren Leute ist ja unschätzbar und die wird immer noch zu wenig geachtet. Also da sind wir weit weg von einem wünschenswerten Zustand. Und auf der anderen Seite helfen die jungen Leute natürlich den Älteren auch, indem sie das Leben in die Bude bringen und auch dann körperlich helfen können, wenn es notwendig ist.
Herr Wahl, ich glaube, Einsamkeit und etwas gegen Einsamkeit zu tun, das ist eine der großen Herausforderungen, die auch dann mit dem Älterwerden und dem Altsein auf jeden von uns zukommen können.
Auf jeden Fall, wobei man auch bei Einsamkeit immer wieder ein bisschen aufpassen muss. Ich werde oft gefragt, Herr Wahl, warum sind alle älteren Menschen einsam? Ist Quatsch, stimmt auf jeden Fall nicht. Aber es sind etwa 25-30%, beschreiben Sie selber, das wäre vielleicht die genauere Bezeichnung, beschreiben Sie selber der über 65-Jährigen. Und es geht dann etwas höher bei den über 80-Jährigen. Also das ist schon ein bedeutsamer Punkt. Und da spielen natürlich unterschiedliche Faktoren zusammen. Und ich will das, was Herr Langbein gesagt hat, auch nochmal für uns stark machen. Gerade ich als Psychologe neige vielleicht eher dazu, so ein bisschen die individualistische Perspektive stark zu machen. Aber wir können wirklich noch und müssen als Gesellschaft. Und ich würde zustimmen, das machen die skandinavischen Länder zum Beispiel, und ich denke auch zum Beispiel Länder wie Holland teilweise wirklich besser. Wir müssen auch ältere Menschen Angebote machen. Wir sagen, sorry, das klingt jetzt ein bisschen Opportunitätsstrukturen, also Gelegenheitsstrukturen anbieten, damit man etwas tun kann, damit man das Lebenswissen der älteren Menschen abholen kann. Wir müssen das niederschwellig machen, dass auch ein vielleicht weniger gebildete ältere Person Lust hat, es mal zu probieren, mal zur Universität des dritten Lebens oder in eine andere Fortbildung zu gehen. Angebote, dass ältere Menschen sich als Menschen und nicht nur als ältere Menschen angesprochen fühlen und ihre vielfältigen Kompetenzen auch einbringen. Und das geht ja, das haben wir schon gesagt, bis hin zu der Freiwilligenarbeit. In Deutschland ist es so, das zeigen Studien des Freiwilligen-Survey, dass die 55- bis 75-Jährigen am meisten zugelegt haben die letzten 30 Jahre im freiwilligen Engagement. Also das sind diejenigen, die in der sogenannten Migrationskrise vor allem einen tollen Job gemacht haben, in vielen anderen Bereichen, bei Oxfam, XY, was auch immer. Also insofern haben wir hier auch eine leider nicht in Termini von Euro ohne weiteres quantifizierbare riesige Leistung auch der Älteren. Das ist weit entfernt von so Aussagen, da ist ja keine Produktivität mehr da. Da müssen wir ganz, ganz gravierend dagegen angehen.
Herr Lindberg, erstmal herzlichen Dank auch für Ihren Anruf. Frau Söchtig, Sie sind ja allein unterwegs mit dem Rat. Natürlich immer wieder auch Begegnungen mit vielen Menschen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form Sie in Braunschweig leben. Einsamkeit ein Thema für Sie oder sagen Sie, ich bin eigentlich permanent und immer im Kontakt?
Nein, ich bin nicht immer im Kontakt. Es ist so, dass ich also alleine lebe. Von klein auf an bin ich Einzelgängerin, weil als Kind durften andere nicht mit mir spielen. Ich bin das zweite nicht eheliche Kind meiner Mutter und bin also von daher immer in der Natur gewesen. Einsamkeit spielt für mich nur eine Rolle, wenn ich zu irgendwelchen großen Gesellschaften eingeladen bin und Small Talk gemacht wird, dann fühle ich mich einsam. Aber wenn ich allein unterwegs bin, jetzt in irgendeinem Wald oder sonst was, fühle ich mich nie einsam.
Ich habe an einer Stelle gelesen, dass Sie gesagt haben, ich bin eigentlich nirgendwo zu Hause, eigentlich nur in mir selber. Ist das die Voraussetzung dafür, dass man dann wahrscheinlich auch mit dem Alleinsein gut umgehen kann auch?
Ja, das ist also ganz, ganz wichtig, dass man sich in sich selbst wohlfühlt. Und wenn man sich mal nicht mehr so wohlfühlt, dann ich stehe morgens vorm Spiegel, schaue so lange rein, bis ich mich anlächle und dann sage ich zu mir, Rosi, das hast du doch wieder ganz gut gemacht. Das heißt, ich bekräftige mich sehr oft selbst, weil von anderen kriege ich relativ wenig Bekräftigung.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden über die positiven Seiten des Älterwerdens. Aber Professor Wahl, wir werden auch über die andere Seite reden müssen, weil immer wieder natürlich auch von Seiten der Hörerinnen und Hörer auch der Hinweis kommt. Ich halte ein langes Leben für keinen Glücksfall. Je länger man lebt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, in einem Pflegeheim zu enden und auf den Tod zu warten. Also darüber werden wir auf jeden Fall auch reden müssen. Die Idee, dass man bis 90 fit ist und dann am nächsten Morgen nicht mehr wach wird, ich glaube, das ist so eine Hoffnung, die wahrscheinlich bei vielen, vielen Menschen nicht in Erfüllung geht. Aber trotzdem, wir reden heute auch ganz bewusst mal über diese positiven Seiten des Älterwerdens, um auch diesen Altersbildern, den Altersklischees, die es vielfach noch gibt, verbunden mit den Ängsten, auch alt zu werden, etwas entgegenzusetzen. Und Sie können gerne anrufen, können uns Ihre Einstellung zum Altwerden, zum Älterwerden gerne mitteilen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit nach den Nachrichten. Im Alter, da braucht man keine Reichtümer, ein soziales Netzwerk und der Wille, Aufgaben zu übernehmen, hält jung und erhält die Freude am nächsten Tag. Das hat uns Martin Fitt aus Russland geschrieben. Wir reden auch in der letzten halben Stunde über die positiven Seiten des Älterwerdens und wir versuchen damit der Vorstellung, da kommt im Alter etwas ganz Schreckliches auf uns zu, wir versuchen dem ein Stück weit etwas entgegenzusetzen. Die positiven Seiten des Älterwerdens, unser Thema, noch bis 12:30. Und die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Erfahrung schildern wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Professor Hans-Werner Wahl, er ist Psychologe, Direktor des Netzwerkes Alternsforschung der Universität Heidelberg, Kurt Langbein, Filmproduzent, Wissenschaftsjournalist aus Wien, der einen Film gemacht hat über das glücklich Altwerden, über das glücklich Altern, und Roswitha Söchtig, sie ist aktiv Rentnerin, im Februar zurückgekommen aus Australien, wo sie Australien mit dem Fahrrad einmal umrundet hat mit ihren 73 Jahren. Und jetzt ist am Telefon Katja Rupp-Huckele. Ich grüße Sie aus Füssen im Allgäu.
Ja, ich wollte dazu nur sagen, ich bin noch nie ein Herdenmensch gewesen und ich genieße mein Leben so, wie es ist. Ich bin noch fit. Ich fahre zu, was immer angeboten wird, an Konzerten oder mache eine Reise, wo immer ich hin will. Also ich mache das alles mein Leben lang schon alleine. Und ich bin sehr glücklich damit.
Nun haben wir viele, viele hier auch bisher in der Runde auch gehabt. Frau Söchtig gehört da natürlich auch dazu, die sehr, sehr aktiv waren. Auch im Alter von 70 plus zum Beispiel hatten wir jetzt mehrere Hörerinnen und Hörer. Sie sagen, okay, stille Ruhe, lese ich hier. Das ist für Sie auch nach einem anstrengenden Berufsleben etwas wichtig. Das heißt, es muss aus Ihrer Sicht nicht immer die eine oder andere große Aktivität sein.
Nein. Ich genieße die Stille.
Mhm. Frau Söchtig, nachvollziehbar für Sie als glückliche Aktivrentnerin, wie Sie sich selber bezeichnen?
Ja, natürlich. Also die Stille genießen. Ich mache das, wenn ich also ganz gemütlich vom Brocken runterkomme, dann höre ich den Vögeln zu, genieße die Natur. Und da genieße ich die Stille, sofern mich nicht irgendwelche Menschen ansprechen, die mich kennen. Aber ich setze mich dann auch ganz gemütlich auf einen Stein oder auf eine Bank und gucke mal nur in die Geschichte rum.
Frau Rupp-Huckele, erstmal herzlichen Dank auch ins Allgäu. Ich gebe das gerne mal weiter. Professor Wahl, unser Leben ist ja schon stressig und es gibt permanent Druck. Und nun könnte man denken, und da gibt es auch den einen oder anderen, der uns geschrieben hat, der dann nun gesagt hat, also dieses im Alter noch besondere Leistungen zu erbringen, lasst uns doch froh sein, wenn wir dann ein Recht haben, auch alles etwas langsamer angehen zu lassen. Also ich sage mal, müssen wir uns nicht auch davor hüten, diesen Leistungsdruck des Arbeitslebens dann auch noch mit ins Alter hineinzuschleppen und zu nehmen?
Ich denke, das ist schon ein guter Punkt. Wir haben heute auf der einen Seite, das haben wir mehrfach jetzt in unterschiedlicher Weise auch stark gemacht und ich denke auch zu Recht stark gemacht. Wir haben so viele neue, wir sagen Potenziale, die auch einfach heute möglich sind. Wir können lernen, dann sind auch nicht die Supergebildeten, wir können uns bewegen, wir können neue Instrumente, Sprache und so weiter, alles, das machen auch einfach viele. Das ist historisch noch nie so gewesen und da liegen schon auch in gewisser Weise Schätze, unser Leben anzureichern. Auf der anderen Seite hatte ich ja gesagt, ältere Menschen sind extrem unterschiedlich und es gibt ältere Menschen, die sagen, Hawal, ich will einfach meine Ruhe haben, ich will zu Hause bleiben und da das Leben genießen, ich will mich gar nicht mehr groß treffen, ich habe immer eher so mit mir selber gelebt und das war gut, so wie wir es eben auch von Frau Rupp-Hugele gehört haben. Übrigens Alleinleben, nicht gleich Einsamkeit, das ist uns klar, aber ich will es nochmal sagen, es gibt viele alleinlebende Menschen, die trotzdem schöne Sozialkontakte haben, die ein sehr gutes, vielschichtiges Leben leben. Und es gibt ja auch eine Gruppe, die immer häufiger wird. Wir haben die genannt, die alternden Singles. Also das sind eben Menschen, die irgendwann vielleicht durch Scheidung, wie auch immer, in eine andere Lebenssituation gekommen sind und die manchmal auch sagen, ja, ich will vielleicht auf jeden Fall, wenn der Richtige kommt, später nochmal. Aber viele dieser Personen, vor allem der Frauen, die bleiben eben doch alleine. Aber das heißt eben nicht, dass sie einsam werden. Sie haben tolle Ideen des Wohnens mit anderen. Sie haben oft sehr gute Netzwerke. Sie leben ein aktives Leben auch. Also wir haben unterschiedlichste Lebensformen, die insgesamt eigentlich uns allen Mut machen sollten. Und es geht nicht nur um das soziale Integriertsein oder die Paarbeziehung beispielsweise.
Herr Langbein, wir müssen über die reden, die uns auch natürlich auch schreiben und die sagen, das endet am Ende ja doch im Pflegeheim, die uns von Verlusten natürlich auch erzählen, eben die Partnerinnen, die dann schon relativ früh auch gestorben sind. Sie haben in Ihrem Film auch solche Menschen getroffen. Was würden Sie sagen, ist da mit all das, worüber wir gesprochen haben, an Wohlbefinden, an Lebenszufriedenheit, an Glücksgefühlen, ist das auf einmal zu Ende, wenn man dann 80, 85 plus ist und dann vielleicht in eine Situation kommt, wo die Krankheit kommt, wo die Verluste auch kommen? Oder gibt es da doch noch einen Weg, der auch ein Stück Wohlbefinden erhalten kann?
Wenn die Voraussetzungen mies sind, dann gibt es so Kipppunkte und ich beschäftige mich ja sehr viel mit diesen Voraussetzungen und da kann man ja auch eine Menge lernen. Ein Punkt haben wir schon angezogen. Wenn wir lernen, die Architektur zu verändern und die Struktur, wie wir zusammenleben, so dass dort Platz ist dafür, dass zum Beispiel in so einem in einem Haus mehrere Generationen leben, aber auch ein Platz für eine Pflegekraft, eine eigene kleine Wohnung dabei vorgesehen ist, dann ist es viel leichter, temporär gepflegt zu werden, ohne die Wohnung verlassen zu müssen. Oder wenn wir anschauen, wie in Skandinavien die Pflege organisiert ist, im Gegensatz zu uns. Bei uns ist es ja oft so, wenn man mit einer gesundheitlichen Behinderung zu tun hat, dann beginnt irgendwo die Pflege und das ist wie eine Stufenleiter nach unten, weil den Leuten dann auch alles abgenommen wird. Und in Skandinavien haben sie Versuche gestartet, höchst erfolgreich mit so einer Art aktivierenden Pflege. Da gibt es dann eine Person, die kommt nur dazu, dem Menschen, der Beeinträchtigungen erlebt hat, wieder in die Lage zu versetzen, sich selber zu versorgen. Und das gelingt. Zu 80% können Menschen, die einmal Pflege gebraucht haben, wieder ganz normal alleine wohnen. Das heißt, es gibt viele institutionelle und strukturelle Bedingungen, die etwas schleppender und negativer machen, bei uns leider immer noch, aber das ist nicht nötig. Es geht auch anders.
Also das Zweite, was mir noch einfällt oder woran ich mich erinnere, Herr Langbein, in Ihrem Film, ich glaube, das war in Norwegen, ein Altenheim, ein Pfleger für 4 Ältere. Und wenn man sich die Verhältnisse hier bei uns anschaut, natürlich das genaue Gegenteil. Und man hatte in dem Film, ist der Eindruck entstanden, als ob da so fast so eine Art freundschaftliches Verhältnis auch entstanden ist zwischen dem Pfleger und den Eltern.
Ja. Ich habe noch nie ein Pflegeheim so angenehm erlebt und gar nicht von den Räumlichkeiten. Ja, da gibt es bei uns viele mit prächtigen Räumlichkeiten, sondern vom Miteinander zwischen den Pflegenden und den Gepflegten. Das ist wunderbar und das liegt natürlich an den Möglichkeiten. Und dort ist es einfach selbstverständlich eine Gemeinschaftsaufgabe, das heißt eine staatliche Aufgabe aus den Steuermitteln, diese Pflege höchst hochwertig zu gestalten. Und bei uns müssen sich die Pfleger abmühen und haben 20 Leute zu betreuen, dort maximal 4 Leute. 20 ist eh schon halbwegs gut. Und da kann man natürlich dieses positive Miteinander gar nicht entwickeln, weil da geht es einfach um technisches Abwickeln und um Sauberkeit und sonst nichts.
Herr Wall, wir können die negativen Erscheinungen, die es gibt, natürlich gerade jetzt in der Phase der Hochaltrigkeit, wie Krankheit, wie Gebrechlichkeit, das können wir hier jetzt nicht wegreden, wollen wir in dieser Sendung auch nicht machen.
Ja.
Gibt es trotzdem noch einen Weg, wo auch diese Menschen so eine Art Wohlbefinden deswegen auch fühlen können, weil sie vielleicht sozial eingebunden sind, weil sie doch ein Stück ihrer Selbstständigkeit auch erhalten, weil sie vielleicht auch zu Hause bleiben dürfen? Gibt es da bestimmte, aus Ihrer Sicht, bestimmte Begriffe, bestimmte Dinge, wo Sie sagen, daran festgemacht ist auch in dieser Phase noch ein Stück Positives möglich?
Ja, also ich finde es gut, dass wir auch einfach über diese andere Seite reden. Wir brauchen ein differenziertes Bild des Älterwerdens. Wir wollen auch keine totale Lobhudelei des Älterwerdens. Ich glaube, das würde auch niemandem helfen. Ich denke, wir haben verschiedene Ressourcen, die uns zumindest helfen, auch diese nicht leichte, späte, sehr späte Phase, die aber heute eben, das übrigens auch, ich glaube, Herr Langbein hat es schon erwähnt, diese Phase dauert heute eben, also diese letzten Jahre in statistisch gesehen hoher Pflegebedürftigkeit mit Demenz, die dauert eben heute auch ein paar Jahre. Die hat vor 30 Jahren, waren das ein paar Monate, also die hat sich sozusagen verlängert, einfach auch, weil die tollen Möglichkeiten der Akutmedizin immer mehr Menschen, die früher gestorben wären, in diese Extremformen des Älterwerdens bringen. Das heißt, wir haben immer mehr Hochaltrige, die aber eben am Ende doch auch fragil sind und eben dann entsprechend auch eine produktive, eine schützende Versorgung brauchen. Eine große Ressource vielleicht, die ich doch einfach sagen will, die immer vergessen wird, Altern ist etwas Langsames. Also wir altern über Jahrzehnte hin, auch im Sinne der Anpassung. Das heißt, wir lernen auch ins Alter hineinzuwachsen. Das ist nicht von heute auf morgen. Viele ältere Menschen sagen uns in den Studien, Herr Wall, was ich alles schon durchgemacht habe, vor allem die Kriegsgeneration, die natürlich jetzt bald nicht mehr in unseren Studien sein wird, da ist das Altern doch, da kriege ich das eigentlich alles ganz gut hin. Also man rechnet auch mit diesen Dingen, die sind sozusagen auch zeitgemäß und das hilft auch in der Anpassung.
Vorsichtig, Sie haben im Laufe der Sendung gesagt, ich plane mal mit 80 und danach, dann kommt dann, das sind jetzt meine Woche, kommt die Kür. Haben Sie ein Stück Respekt auch vor dieser Hochaltrigkeit oder wie gehen Sie damit um? Sie haben eben gesagt, ich gehe von Scheibe zu Scheibe immer ein Schrittchen weiter. Haben Sie schon mal Gedanken gemacht darüber oder eher
nicht? Ja, natürlich. Ich habe mir von klein auf an Gedanken darüber gemacht, über den Tod. Und ich habe also als kleines Kind, weil meine äußeren Bedingungen so schlecht waren, schon öfters mal dran gedacht, einen Suizid zu begehen. Ich sage so, ich plane erst mal bis 80 und ich plane, solange ich laufen kann. Wenn ich nicht mehr laufen kann, lebe ich nicht mehr.
Ein ganz klares Wort und eine ganz klare Entscheidung. Gerd Schubert ist am Telefon. Herr Schubert, ich grüße Sie. Hallo.
Ja, ich grüße Sie.
93 Jahre alt, lese ich.
Das bin ich, ja.
Wie gehen Sie mit dem Altsein um?
Ja, ich würde mal sagen, ich lebe ganz bewusst in der Gegenwart, weil die Gegenwart wirklich sozusagen die Gegenwart Gottes und die einzige Ewigkeit ist. Die Vergangenheit ist die Erinnerung, die Zukunft ist die Erwartung. Die ist nicht unbedingt so günstig, wenn man doch relativ kurz vor dem Tod steht. Ich bin im Grunde noch gesund. Wenn die Dame eben sagte, wenn ich nicht mehr laufen kann, ja, ich brauche inzwischen einen Rollator. Mhm. Ich gehe jeden Tag täglich einkaufen, mache meinen Hausstand. Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Ich bin geistig ganz gut fit. Ich bin Historiker und war Lehrer und bin auch sozial einigermaßen vernetzt. Aber ich sitze doch eigentlich zu Hause. Ich habe auch ein paar Verwandte. Ich wohne hier in Berlin. Ich habe 2 Kinder hier, die mich oft dann besuchen. Aber ich sorge für mich und ich möchte mal sagen, man muss sich ganz oft die Gegenwart, das Jetzt konzentrieren und dann hoffen, dass die unbekannte Zukunft mit Pflegeheim oder was es dann sein mag und die Krankheit, die kommt, dass das irgendwie auch dann noch ganz gut geht. Ne?
Und in, wenn Sie sagen, dieses sich auf die Gegenwart konzentrieren, gibt es da auch Momente, wo Sie sagen, ich habe da noch auch ein Stück Wohlbefinden und ich bin zufrieden mit dem. Ich meine, viele, viele Menschen werden nicht 93. Das heißt also, das ist natürlich auch ein, dieses Alter ist ja auch ein und kann auch ein Geschenk sein. Also können Sie diese Freude auch darüber ein Stück spüren?
Ja. Ich habe ein sehr glückliches Leben geführt. Also ich bin eigentlich immer ein glücklicher Mensch gewesen. Ich war einigermaßen erfolgreich. Ich war Lehrer. und das lief gut. Also ja, ich bin sehr zufrieden. Aber wie gesagt, man muss wirklich versuchen, also die Angst vor der Zukunft so nicht zu haben, denn der Tod ist ja nur doch recht nahe, nicht? Selbst wenn ich einigermaßen gesund bin. Ich sagte vorhin schon in einem Gespräch davor, wenn ich irgendwelche Wehwehchen habe und ich gehe auch regelmäßig zum Arzt, dann ist es das Zeichen der Krankheit, die zum Tode führt, oder ist es was anderes, nicht? Was dann wieder weitergeht und klarkommt.
Herr Schubert, Sie haben gesagt, Sie leben in der Gegenwart. So dieser Blick in die Vergangenheit und all das, was man erlebt hat, also das ist ja auch eine riesengroße Kiste, auch durchaus eine Geschenkkiste, weil da natürlich viele, viele auch sehr, sehr positive Erinnerungen drin sind.
Natürlich,
kramen Sie ab und zu in dieser Kiste der Erinnerungen, und ist das was Ihnen dann auch, sagen wir mal, auch gut tut?
Ja. Das ist, kann ich sehr bejahen.
Ich danke Ihnen, Herr Schubert. Wünsche Ihnen persönlich, gesundheitlich alles, alles Gute und gebe das mal, was Sie so eingebracht haben, auch nochmal weiter, Professor Wahl. 93, wenn man dann sagt, okay, der Blick in die Zukunft, großes Fragezeichen. Ist es richtig, dann sich für die Gegenwart zu entscheiden und ab und zu mal in die Schatzkiste der Vergangenheit zu schauen?
Das ist absolut richtig und auch ein Prozess, den wir eigentlich, wenn man dann auch so lange lebt, was sicherlich sehr schön ist, auch immer finden. Ich fand den Aspekt der Gegenwart eigentlich wirklich sehr bedeutsam, und was sich mir so ein bisschen aufgedrängt hat, ist, auf der einen Seite wissen wir ja, wir sagen die Zukunftsperspektive, wie weit man nach vorne denkt, das wird kürzer, je älter wir werden, und über 100-Jährige denken im Grunde nur noch an den nächsten Tag. Aber dieses Gegenwartsleben tut einem auch gut, schirmt ein bisschen ab vor dem, was noch kommen wird, sodass also viele ältere Menschen und Hochaltrige das genießen. Also sie haben die Gegenwart, und viele jüngere Menschen, denen wir ja sagen, Mensch, genieß doch mal eher deine Gegenwart, denk nicht daran, was du alles beruflich noch hinlegen musst und an übermorgen. Also das machen eigentlich ältere Menschen, nämlich eben das Carpe Diem, lebe den Tag und genieße den Tag. Und ich glaube, da können wir uns auch als Jüngere, ich nehme mich jetzt mal als 65-Jähriger mit rein, können wir uns da auch eine Scheibe abschneiden. Und wir sagen auch autobiografisches Gedächtnis oder Lebensrückblick, das ist für ältere Menschen ein Schatz, eine Ressource. Da greift man hinein, da kommen schöne Lebenserfahrungen, die man genossen hat, die einem Kraft geben, auch Sinn zu finden, was man alles hingelegt hat, was man überstanden hat, was man genossen hat, was man vermieden hat auch im Leben. Und das sind natürlich ganz, ganz große Kraftquellen auch für hochaltrige Menschen. Ja.
Vorsichtig. Ich habe, wenn ich mich recht entsinne, gelesen, dass Sie gesagt haben, ich bin stolz auf das, was ich in meinem Leben so geschafft habe. Das heißt, diese Schatzkiste mit all diesen internationalen Erfahrungen, mit all dem, was Sie im Leben auch erlebt haben, ist das was Sie letztlich bereichert, wo Sie sehr, sehr gerne auch immer wieder reingucken?
Ja, also ich kann sagen, ich bin stolz auf mich, weil ich denke mir, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, insbesondere auch ganz, ganz wenige Frauen, die all das gemacht haben, was ich gemacht habe, nämlich sich von der unteren Unterschicht ein bisschen hochgerappelt haben. Das war aber nur möglich, weil ich meine Reisen immer genossen habe. Und ich kann sagen, zweimal in meinem Leben habe ich etwas richtig gemacht. Das war der Besuch des Abendgymnasiums und es war meine Radreise um Australien. Und alles andere war nur Spielerei. Aber auch auf diese Spielereien bin ich sehr stolz.
Können Sie stolz sein. Joachim Heilmann ist jetzt am Telefon in Dresden. Herr Heilmann, grüße Sie. Hallo,
ja,
guten Morgen.
Ich begrüße Sie auch, und meine Vorrednerin möchte ich beglückwünschen zu Ihrer Auffassung.
Ist angekommen, Herr Heilmann. Welche Auffassung haben Sie denn? Ich lese, Sie sind 83.
83 bin ich, ja. 36er Jahrgang. Und ich habe Geburtstag mit Louis Armstrong und Gina Lollobrigida. Und wir feiern in Gedanken immer zusammen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr positive Umgebung, würde ich sagen.
Natürlich, ja. Na sicher. Ja. Ja, ich fühle mich sehr gut, rein seelisch gesehen, auch was das Geistige, die Stabilität angeht. Manchmal hat man so Gedächtnisprobleme, aber da kann man Erfindungen machen, wie man dieses oder jenes vermeidet. ohne dass man sagt, ja gut, dann fresse ich eben diese Tablette oder jene. Nee, das ist ja Quatsch.
Ich lese auf meinem Display, dass Sie dem Hörer-Telefonteam eben gesagt haben, die älteren Menschen, die sollen nicht immer so ein Gesicht ziehen. Was wollten Sie uns damit sagen? Erzählen Sie.
Es ist angenehm, wenn man eine angenehme Umgebung hat. Ich werde eine Sache nicht vergessen und antworte dann konkret auf das, was Sie gefragt haben. Ich hatte die Möglichkeit, mit nach Paris zu fahren und ging dann durch die Straßen. Wir waren privat dort und die Leute grüßen einen. Die grüßen einen. Ich dachte, das hast du aber selten. Das hast du aber selten und das werde ich nie vergessen. Und ich wollte dann in die kleine Komödie gehen und ich wusste den Weg indirekt. Und dann stand eine Gruppe von Frauen da und ich frage, ich denke, du kannst ja nicht Französisch, Junge, was machst du? Und ich frage Englisch und sie guckten, aha, und ich sang dann für sie Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot, marchant de la morte, je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi
ta porte pour l'amour de Dieu.
Herr Heilmann,
alle bis zur kleinen Komödie begleitet.
Ein wunderbares Beispiel auch des internationalen Kontaktes auch und wie Sie das geschafft haben, auch mit Menschen auch in Kontakt zu kommen. Was ich gerne noch einbringen möchte, die Idee, die Sie auch hatten, also nicht dieses Gesicht ziehen, nicht jammern, weil das Professor Wahl auch von unterschiedlichster Seite kommt. Am Ende geht es ja darum, eine eigene, eine persönliche, eine positive Einstellung auch dem Älterwerden und seinem Leben gegenüber zu haben. Ist das etwas, was man trainieren kann, was man üben kann, was man als Charakter hat oder auch nicht hat?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, das haben wir auch in Studien und das überrascht natürlich niemand. Einstellungen zum Leben entwickeln sich ja nicht erst spät im Leben, sondern haben was mit unserer Persönlichkeit. Es fiel das Stichwort Optimismus. Da wissen wir, wenn jemand optimistischer ist, dann ist das eine Ressource. Wenn jemand im Leben in der Lage war, positive Gefühle immer wieder stark zu machen in seinem Leben, vielleicht auch nicht depressiv war, dann sind das alles natürlich auch große Ressourcen für das späte Leben. Insofern, es hat immer auch mit unserer Biografie zu tun, aber was ich auch mal gesagt habe, wir sind schon bis zu einem gewissen Grade und ich finde, das haben alle heute Beitragenden auch sehr deutlich gesagt, bis zu einem gewissen Grade sind wir auch Schmiede und Schmiedinnen unseres eigenen Älterwerdens. Das sollten wir nie überziehen, aber da gibt es doch eine ganze Menge Möglichkeiten, in einen Werkzeugkasten guten Alterns hineinzugreifen und auch zu drehen.
Herr Langbein, was ist Ihre Quintessenz nach diesem Film zum Thema glücklich altern? Was haben Sie für sich selber mitgenommen? Erzählen Sie.
Also ich glaube nach wie vor, dass wir als Gesellschaft viel mehr tun müssen, um die Bedingungen für alle Menschen älter zu werden und glücklich zu bleiben zu verbessern. Und ich glaube, dass da ganz viel zu tun ist. Und da habe ich meinen Platz auch als Publizist dazu beizutragen. Ich persönlich bin zufrieden, dass ich auch den Weg zum Tanzen gefunden habe und das auch eine sehr schöne, beglückende Tätigkeit finde. Und sehe aber doch den Schwerpunkt dort, dass wir die Bedingungen verbessern müssen. Weil es kann auch nicht das Ziel von uns allen sein, dass die alten Leute ihr Glück nur im Fernreisen sehen, das geht ökologisch für alle nicht, finanziell sowieso nicht, oder auch nicht in Kreuzfahrten sehen, das geht ökologisch auch nimmer, sondern wir brauchen auch andere Formen, Glück zu finden, als nur in der Ferne.
Also, da ist Radfahren möglicherweise ökologisch durchaus ein guter Weg. Frau Söchtig, was steht an bei Ihnen? Wie geht's weiter?
Naja, ich möchte mein Projekt Bergsteigen beenden.
Erzählen Sie ganz kurz, denen, die es noch nicht gehört haben, was verbirgt sich dahinter?
Ja, dahinter verbirgt sich der Mensch und sein Top. Ich habe Berge bestiegen, die nach einem Menschen benannt sind. Es fehlen mir noch 5 Gipfel in Kirgisistan und Kasachstan. Ja, und wenn ich das Projekt fertig habe, schreibe ich darüber ein Buch und ein Fahrrad werde ich mir auch wieder zulegen, wo ich ganz bequem um Deutschland rumradeln kann, in Deutschland, Europa. Solche Sachen.
Und Sie haben vor der Sendung gesagt, Sie suchen noch ein E-Bike, das so leicht ist, dass man es auch mit 73 als Frau gut heben kann. Also wer da eine Idee hat, kann sich gerne möglicherweise bei Ihnen melden. Glücksfall, langes Leben, die schönen Seiten des Älterwerdens, darüber haben wir heute geredet. Und wir haben viele, viele Antworten, viele, viele Mails auch von Ihnen bekommen, auch von Jüngeren, die gesagt haben, dass sie sich auf das Altwerden und Altsein freuen, auch weil sie dann auch nochmal erleben, was es für gigantische Sprünge auch zum Beispiel im technischen, im medizinischen Bereich auch an Entwicklung, an Fortschritt gibt. Ein Hörer hat gesagt, ich sehe schon bei meinem Großvater, was der alles erlebt hat und was ich mit 34 da noch vor mir habe, darüber freue ich mich. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag mit Professor Hans-Werner Wahl, Psychologe, Direktor des Netzwerkes Alternsforschung der Uni Heidelberg, mit Kurt Langbein, Filmproduzent, Wissenschaftsjournalist, und mit Roswitha Süchtig, die von sich selber sagt, sie sei glückliche Aktivrentnerin. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher, das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.